Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Am 11. Dezember 1998 startet in Cape Canaveral in den USA eine Trägerrakete. 205 Tonnen Treibstoff sollen eine NASA-Sonde ins Weltall befördern und der Start funktioniert tadellos. An Bord dieser Trägerrakete ist die NASA-Sonde Mars Climate Orbiter. 125 Millionen Dollar sind in dieses Projekt geflossen und viele Jahre, fast schon Jahrzehnte, stecken an Entwicklung in diesem Projekt. Und diese Mars-Sonde macht sich auf den Weg in Richtung roter Planet und hat den Auftrag, das Klima zu dokumentieren und die Klimabedingungen an die Erde zurückzumelden, damit man vielleicht eines Tages mal die Menschheit auf den Mars deportieren könnte. 9 Monate ist dieser Mars Climate Orbiter unterwegs und es funktioniert alles super. Die Trägerrakete verbrennt Treibstoff nach Treibstoff und so langsam kommt dieser Orbiter in die Nähe des Marses. Er fängt an, den Mars zu umrunden, doch nachdem er eigentlich aus dem Schatten des Marses rauskommen sollte, um wieder Funkkontakt zur Erde herzustellen, ist Funkstille. Es vergehen Minuten und Minuten, es ist Totenstille dort auf Cape Canaveral im NASA-Zentrum und nach einigen Stunden muss man bedauernswerterweise feststellen, dass diese NASA-Sonde wohl abgestürzt und verloren gegangen ist. Eine Untersuchungskommission macht sich auf die Suche und untersucht den ganzen Vorgang und sehr, sehr schnell wird klar, was das Problem ist. Diese NASA-Sonde muss den Mars einige Male umrunden, um in die perfekte Umlaufbahn zu kommen und da die Anziehungskräfte des Marses, aber auch verschiedene Solarwinde auf diesen Orbiter einwirken, hat er kleine Schubdüsen, mit denen er Kursschwankungen ausgleichen kann, damit er auf der perfekten Ideallinie bleibt, um diesen Planeten zu umrunden. So, und jetzt ist folgender Fehler passiert. Die NASA-Mitarbeiter, die die Berechnungen durchgeführt haben, nutzten das allgemeine metrische System für ihre Berechnungen. Und der Hersteller der Sonde benutzte das amerikanische imperiale Einheitenmodell, sodass in dem Moment, als die erste Schubdüse anging, die erste Kursschwankung nicht ganz ausgeglichen wurde und das Ganze driftete auseinander. Diese Sonde hatte eigentlich einen klar vorgegebenen Weg, doch aufgrund dieses Fehlers gab es eine Kursschwankung, eine Zielverfehlung und am Ende muss man tatsächlich sagen, diese Sonde hat ihr Ziel verfehlt. Eine Katastrophe, 125 Millionen Dollar futsch, viele Jahre, in denen diese Sonde gebaut wurde, komplett vergebens, alles verspielt, nur weil der Kurs nicht richtig korrigiert werden konnte. Was für eine Tragödie, was für eine Katastrophe. Eine Katastrophe, die Parallelen zu unserem eigenen Leben hat, denn auch wir können unser Ziel verfehlen. Auch wir können auf einen falschen Kurs abbiegen und dabei an dem vorbeileben, was sich Gott eigentlich für uns gedacht hat. Und die Bibel hat einen Fachbegriff für diese Zielverfehlung. Im Altgriechischen ist dieser Fachbegriff Hamartia. Hamartia bedeutet Zielverfehlung und in deiner Bibel wirst du dieses altgriechische Wort sehr, sehr häufig als Sünde übersetzt bekommen. Denn Sünde ist nichts anderes. Sünde ist Zielverfehlung. Zielverfehlung. Wenn du dir vorstellst, das ist der Start deines Lebens, dann hat Gott eine Bestimmung für dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat sich Gedanken über dich gemacht. Wege, die du gehen darfst. Er hat dich mit einer tollen Persönlichkeit ausgestattet, mit der du einen Unterschied auf diesem Planeten, in diesem Leben machen kannst. Er hat einen Start, aber er hat auch eine Bestimmung für dich. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Das ist der Grund, warum du existierst. Und jeder von uns spürt das auch in sich drin. Wir Menschen, wir haben ein Verlangen nach Sinn. Wir haben ein Verlangen, dass dieses Leben von Bedeutung ist. Wir haben ein Verlangen nach Bestimmung. So, und das Katastrophale ist, wenn wir von diesem Kurs, den Gott eigentlich für uns gedacht hat, an einer Stelle in unserem Leben abweichen und eine andere Richtung einschlagen. Und diese Zielverfehlung, dieses Einschlagen eines anderen Kurses, das nennt die Bibel Sünde. Und im ersten Moment wird diese Zielverfehlung oder Sünde sich vielleicht gar nicht so stark auf dein Leben auswirken. Und wir schauen häufig auf unser Leben und denken uns, ach komm, diese eine Sache ist doch nicht so wild. Ein paar Zentimeter an der Berufung Gottes für mein Leben vorbei. Naja, ich bin ja immer noch nah dran. Ich lebe doch eigentlich noch auf eine ganz gute Art und Weise. Ich bin doch eigentlich ein guter Christ. Das bisschen Zielverfehlung macht doch nichts. Und wir sind Meister darin, Sünde zu relativieren. Rauchen ist keine Sünde, sondern einfach nur ein Laster, dem man halt nachgeht. Lüge ist kein großes Problem mehr. Wir reden auch gar nicht mehr so viel über Lüge in unserer Gesellschaft, sondern es geht eher darum, Wahrheiten auszulassen oder Wahrheiten zu beschönigen. Das kann man sich dann auch schönreden und sagt sich, ja, ich erzähle meinem besten Freund lieber nicht die Wahrheit, damit es ihn nicht verletzt. Ich lasse lieber einige Teile der Geschichte weg, damit unsere Beziehung intakt bleibt. Wenn wir uns das Wort Gottes, die Bibel anschauen, dann nennt die Bibel Sex außerhalb der Ehe Unzucht und Ehebruch. Und wir haben dafür neue Begriffe gefunden, wie den Tinder-Lifestyle, Netflix and Chill oder welche anderen Wörter man da jetzt noch einsetzen könnte. Wenn wir uns anschauen, was die Bibel über Betrunkenheit sagt, dann ist sie da sehr, sehr klar und sagt, Betrunkenheit, die Kontrolle über das eigene Leben, über den eigenen Körper aufzugeben, ist eine Sünde, ist eine Zielverfehlung. Wir nennen es Party machen, ein Draufmachen, das Leben feiern, das Leben genießen, mal die Seele baumeln lassen, die Sorgen vergessen, um einschlafen zu können. Und Materialismus ist schon lange kein Problem mehr, Gier auch nicht. Wir betiteln es einfach nur als, ich lebe meinen Luxus, ich fahre meinen dicken Audi und strebe nach dem nächsthöheren Gehalt. Und wir relativieren die Zielverfehlung, wir relativieren die Sünde und sind der Meinung, ist doch alles gar nicht so wild. Lass mich dir eine Sache illustrieren und zeigen. Wenn das der Start deines Lebens ist, dann zeigt uns die Bibel, dass es zwei Phasen gibt, in der wir unterwegs sind. Es gibt einmal das Leben hier auf der Erde, das mit unserem Tod endet. Und dann gibt es danach die Ewigkeit. Und jeder von uns ist auf diese Ewigkeit angelegt. Wir leben weiter, unsere Seele lebt und wir werden einen neuen Körper bekommen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und was sie auch sagt, ist, dass das Leben vor unserem Tod, diese 70, 80, 90 Jahre hier auf diesem Planeten Erde, dieses Leben hier hat Auswirkungen auf da. Die Entscheidungen, die wir hier treffen, haben Auswirkungen auf das Leben hier danach. So, und wenn das hier Gottes Bestimmung für dich ist, dann endet diese Bestimmung im Paradies. In der ewigen Verbundenheit mit Gott. Im Himmel schlechthin, einem Ort, an dem es keine Trauer gibt, ein Ort purer Freude, ein Ort, an dem ein Fest das nächste jagt und in dem wir zum Blühen kommen, so wie Gott sich das immer schon gedacht hat. So, und wenn wir jetzt aber an einem Punkt unseres Lebens Sünde hineinlassen, der Sünde folgen, auf einen anderen Kurs eingehen, dann laufen wir an diesem Ziel vorbei. Und wir könnten uns sagen, jetzt hier in unserem Leben auf der Erde sind die Konsequenzen und die Auswirkungen noch gar nicht so krass dieser Kursverfehlung, dieser Zielverfehlung. Wenn wir uns anschauen, es gibt Menschen, die haben Fürchterliches getan in ihrem Leben, die haben Menschen vergewaltigt, die haben Menschen schamlos ausgenutzt, ihre Unternehmen genutzt, um selber Profit zu machen und andere Menschen ausgebeutet und die hatten ein gutes Leben auf dieser Erde und man könnte sich sagen, ja, also ihre Zielverfehlung, die hatte doch eigentlich gar nicht so schlimme Konsequenzen. Die hatten immer noch ein gutes Leben. Ja, vielleicht waren sie geplagt von Gewissensbissen und konnten nachts nicht schnell einschlafen, aber eigentlich hatten sie ein gutes Leben. Und auch deine Zielverfehlung, das, was in deinem Leben abseits des Willen Gottes läuft, hat vielleicht in diesem Leben noch keine großen Konsequenzen. Aber wenn wir das Ganze weiterspielen und wenn wir einmal vom Kurs abgewichen sind und nicht zurück zur Ideallinie kommen, dann driften wir immer weiter weg von dem eigentlichen Ziel, das Gott für uns hat. Und die Bibel nennt das Ende so eines Lebens Chaos. Die Zielverfehlung in diesem Leben, wenn wir weiter auf diesem Kurs bleiben, führt dazu, dass unser Leben in der Ewigkeit im Chaos endet. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was uns der Römerbrief beibringt. Und es ist katastrophal. Wir sind geschaffen für das, für Beziehung, für Freundschaft mit Gott. Wir sind geschaffen für den Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind Paradiesjünger, die es absolut lieben, hier leben zu wollen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Dafür wurden wir Menschen gemacht. Aber wenn Zielverfehlung in unser Leben kommt, ist das Verfehlen des Ziels unaufhaltbar, wenn wir nichts dagegen tun. Und die Frage ist, was machen wir mit der Zielverfehlung? Nehmen wir sie einfach nur so hin? Leben wir einfach weiter unser Leben und leben mit der Scham und den Gewissensbissen, die vielleicht manchmal ausgelöst werden? Oder gibt es eine Rettung? Gibt es eine Möglichkeit? Dieser Mars Climate Orbiter hätte gerettet werden können, wenn der Fehler im richtigen Moment festgestellt worden wäre und die Software aus der Ferne umprogrammiert worden wäre. Aber er wurde zu spät entdeckt und dadurch crashte er in der Atmosphäre des Mars. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass dein Leben nicht crasht. Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du rechtzeitig eine gute Entscheidung für dein Leben triffst und eine Kurskorrektur vornimmst. Wenn Sünde Zielverfehlung ist, dann braucht es etwas in unserem Leben, um zurück in die Ideallinie zu kommen. Dann braucht es etwas in unserem Leben, um zurück in die Bestimmung zu kommen, die Gott für uns hat. Und ich möchte gemeinsam mit dir anschauen, wie das funktioniert und wie das geht. Ich werde dir 3 Schubdüsen vorstellen, die du aktivieren kannst in deinem Leben, um die Kurskorrektur durchzuführen. Und dafür lesen wir einen Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 7, Verse 8 bis 10. Denn wenn ich euch durch meinen letzten Brief auch betrübt habe, wow, das ist schon mal ein super Anfang von einem Text, um zu wissen, was hier gerade passiert, sollten wir uns Folgendes nochmal vor Augen halten. Der 2. Korintherbrief wird von dem Apostel Paulus geschrieben. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und war jetzt weiter in der Welt unterwegs und regelmäßig bekommt er Berichte und Briefe aus dieser Gemeinde in Korinth, die ihm schildern, was aktuelle Fragestellungen sind, die ihm beschreiben, wie die Gemeinde, wie die Church gerade unterwegs ist. Und als Reaktion auf die Lage vor Ort schreibt er den 1. Korintherbrief und dann später auch den 2. Korintherbrief. So, und nach dem 1. Korintherbrief, in dem Paulus die Gemeinde ermahnt hat und auf Sünde hingewiesen hat, gab es irgendwie wieder Kontakt zu der Gemeinde. Paulus hat gehört, wie es ihnen inzwischen geht. Und jetzt schreibt er diesen 2. Korintherbrief. Das heißt, die Gemeinde hat von ihrer Zielverfehlung erfahren. Sie wurde darauf hingewiesen. Sie wurde erwischt von Paulus und von Gott. Paulus hat es ihnen geschildert, hat sie darauf hingewiesen. Es hat sich etwas getan. Und jetzt schreibt er den 2. Brief. Also, doch wenn ich euch durch meinen letzten Brief auch betrübt habe, tut mir das nicht leid. Mir tut es nicht leid, dass ich euch traurig gemacht habe. Es tat mir zwar leid, als ich hörte, wie hart er euch zuerst getroffen hat, doch jetzt freue ich mich darüber, nicht, dass ich euch betrübt habe, sondern dass die Betrübnis eure Einstellung verändert hat. Gott wollte, dass es euch wehtat und dadurch haben wir euch in keiner Weise geschadet. Denn eine gottgewollte Betrübnis führt zu einer veränderten Einstellung und so zu der Rettung, die man nie bereut. Doch die Betrübnis, die von der Welt verursacht wird, führt zum Tod. Paulus beschreibt in diesem Text 2 Arten der Betrübnis und was Betrübnis heißt, darauf gehe ich gleich ein, aber es gibt einmal diese weltliche Betrübnis, dieses weltliche Erwischtwerden in der Sünde, dieses, oh Mann, es tut mir leid, dass ich erwischt wurde. Es tut mir leid, dass es rausgekommen ist. Das ist dieser Moment, wenn das Finanzamt sich bei dir meldet und dich auf deine Steuerhinterziehung meldet und anspricht und du dann merkst, Mist, ich bin erwischt worden. So, und diese weltliche Betrübnis, dieses Mist, ich bin erwischt worden, das resultiert laut diesem Bibeltext und auch laut meiner Erfahrung eigentlich immer in Gewissensbissen und Scham. Es führt dazu, dass ich meine Sünde verstecke. Es führt dazu, dass ich es unter den Teppich kehre und hoffe, dass es niemand irgendwo findet. Und das endet am Ende im Chaos, weil keine Kurskorrektur stattfindet. Man bleibt auf dieser Zielverfehlung, man bleibt auf dem falschen Kurs und steuert geradewegs in Chaos, steuert geradewegs in den Tod. Und dann gibt es aber eine zweite Betrübnis. Es ist die gottgewollte Betrübnis, die Paulus hier beschreibt. Und diese gottgewollte Betrübnis ist ein, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Nicht, es tut mir leid, dass ich erwischt wurde. Nein, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Und diese gottgewollte Betrübnis, sie führt zu Buße. Und diese Buße führt schließlich dann zur Rettung. Und was Buße genau ist und wie Buße zur Kurskorrektur werden kann in unserem Leben, darüber möchte ich mit dir sprechen. Also wenn Sünde Zielverfehlung ist, dann ist Buße die Kurskorrektur wieder zurück. So, und dann kann es sein, dass du im Willen Gottes lebst und dann kommt aber die nächste Zielverfehlung, die nächste Abweichung. Und was kommt dann? Dann kommt Buße als Kurskorrektur und du kommst wieder zurück. Und ich möchte mit dir über diese Kurskorrektur reden. Über diese drei Schubdüsen Gottes, die zusammengefasst werden in dem Wort Buße. Und das möchte ich gerne mit dir entdecken, weil ich mir so sehr für dich wünsche, dass du den Schatz der Buße kennenlernst. Ich weiß, Buße ist ein ganz altes Wort, ganz altmodisch und wir reden nicht viel darüber, sondern ja, halten es eher verdeckt, ist eher sowas für die alten großen Kirchen vielleicht. Aber wir als Freikirche, wir reden doch nicht über Buße. Doch, wir reden über Buße, weil es die entscheidende und die wichtige Kurskorrektur ist, die dein Leben braucht, wenn du an dem Ziel vorbeiläufst, das Gott eigentlich für dich hat. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein, zu uns zu sprechen. Herr, da wo wir gerade in Zielverfehlung unterwegs sind, da wo wir an dem Sinn unseres Lebens, an unserer Bestimmung vorbeileben, da bete ich darum, dass du uns ansprichst an diesem Morgen und uns zeigst, wie wir unseren Kurs korrigieren können, um zurück zu dem zu kommen, was du für uns hast. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen. Paulus schreibt in diesem Text über die Betrübnis und ich will dir Betrübnis mal in moderne Worte übersetzen. Sich betrüben oder betrübt sein bedeutet, dass man einen Schmerz nicht von sich abschüttelt, sondern ihn zu Herzen nimmt und in seiner ganzen Schwere fühlt. Und die erste Schubdüse, die Buße hat, ist Buße weint über Sünde. Buße ist tief zerbrochen über Sünde. Und es ist so wichtig, dass wir das als erstes tun. Das ist der erste Start, das ist die erste Schubdüse in einer Welt, in der Sünde relativiert wird. In einer Welt, in der der Seitensprung kein Ehebruch, sondern nur ein Ausrutscher ist. Eine Welt, in der die Lüge gegenüber dem Chef eine gute Option auf dem nächsten Schritt auf der Karriereleiter ist, aber nicht mehr als Lüge betitelt wird. Eine Welt, in der das Vergeuden deiner Zeit beim Binge-Watchen als Me-Time gilt und als gute Alternative, um nach dem Feierabend mal runterzukommen, währenddem aber Stunde um Stunde deiner Lebensuhr abläuft und du nicht in deiner Bestimmung unterwegs bist. Und wie gesagt, am Anfang schon, wir betiteln das regelmäßige Glas Wein am Abend ganz häufig einfach nur als ein Genuss oder als Hilfe, um einzuschlafen, aber benennen es nicht bei dem Eigentlichen, was es nämlich ist, eine Alkoholsucht. Wir sind sehr schnell dabei, dass wir Sünde relativieren, anstatt über sie zu weinen. Sünde zu relativieren ist das erste Zeichen dafür, dass mein Herz hart geworden ist. Über Sünde zu weinen ist der erste Schritt, um von ihr erlöst zu werden. Matthäus 5, Vers 4 spricht Jesus in der Bergpredigt und er sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und wenn wir uns den Kontext dieser Stelle anschauen und die Worte, die Jesus hier gebraucht, dann müsste man es eigentlich treffender übersetzen mit glückselig sind die über die Sünde Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Es ist eine Haltung, die wir als Jesus-Nachfolger an den Tag legen dürfen, dass wir über Sünde traurig sind. Wir sind tief traurig über die Auswirkungen der Sünde, über den Schaden, den sie angerichtet hat in uns, aber auch in anderen Menschen, die von unserer Sünde getroffen wurden. Buße weint über Sünde und darüber, dass sie eine Distanz zu Gott aufgebaut hat. Buße ist nicht nur ein, oh Mann, ist es schon wieder passiert. Nein, Sünde ist ein tiefes Zerbrochensein, wo wir vor unserem Gott auf die Knie gehen und bitterlich weinen und sagen, Gott, es tut mir leid. Und bitterlich weinen über das schadhafte Potenzial, das Sünde in unserem Leben hatte. weinen über die zerbrochenen Beziehungen, die dadurch passiert sind. Weinen über den Schaden an unseren Kindern, an unseren Ehen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen anfangen, wirklich wieder über Sünde zu weinen. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Welt anschaue und anschaue, wie sie gefangen ist in Sünde, dann weine ich darüber. Ich weine darüber, dass Ehen einfach so geschieden werden, wie als wenn es nichts wäre. Ich weine darüber, dass Menschen in Prostitution festhängen und hier ein Wohnwagen nach dem nächsten auf der Schnellstraße steht. Ich weine darüber. Und ich weine darüber, wenn diese Sünde sich in meinem Leben zeigt und mich zerstört, meine Ehe gefährdet. Ich glaube, wir dürfen neu lernen, über Sünde zu weinen, weil das der erste Schritt der Kurskorrektur ist. Es ist die erste Schubdüse, die wir schalten können. Eine Erkenntnis, Sünde ist wirklich zerstörerisch. Und lass mich dir Folgendes sagen. Sünde ist nicht schlecht, weil sie verboten ist. Sünde ist verboten, weil sie so schlecht für uns ist. Sie bringt uns von dem ab, was Gott eigentlich für uns hat. Sie treibt uns weg von der Bestimmung, für die wir eigentlich geschaffen sind. Von dem, was Gott eigentlich für dich geplant hat. Und deswegen lädt Gott dich ein. Komm zu mir und tu Buße. Und wir tun Buße, indem wir anfangen, über Sünde zu weinen. So, dabei bleiben wir aber nicht stehen, denn ganz ehrlich, dann wären wir Christen wahrscheinlich die bedauernswertesten Menschen auf diesem Planeten. Wir würden mit so einer Fresse durch den Alltag laufen. Und die letzte Predigtserie, die Kunst der Freude, wäre dahin. Wir bleiben nicht dabei stehen, dass wir über die Sünde weinen. Wir bleiben als Christen auch nicht dabei stehen, dass wir uns darüber beschweren, in was für einem katastrophalen Zustand diese Welt ist. Denn Buße hat einen zweiten Schritt. Und der zweite Schritt von Buße, die zweite Schubdüse, die wir aktivieren, ist, Buße freut sich über Rettung. 2. Korinther 7, die Verse 9 und 10, ist das, was ich gerade vorhin gelesen habe, wo Paulus sagt, jetzt freue ich mich darüber. Ich freue mich darüber, dass ihr umgekehrt seid. Ich freue mich darüber, dass ihr Buße getan habt. Wow! Ihr seid umgekehrt. Wie grandios. Darf ich dir mal was sagen? An alle Eltern, wenn dein Kind zu dir kommt und bei dir Buße tut, sagt, ey Mama, ich habe gelogen, es tut mir leid, dann bestraft dein Kind nicht damit, dass du es in die Ecke stellst, sondern freue dich darüber, dass es Buße getan hat. Freue dich darüber, dass es zu dir kam und ehrlich war. Wenn du dein Kind dafür bestrafst, dass es ehrlich war, wird es anfangen, dich anzulügen. Feier es, wenn dein Kind Buße bei dir tut und dich um Vergebung, um Verzeihung bittet. Steffi nickt, ich glaube, das ist das Nicken einer Mama, die das genauso gelebt hat. Wir freuen uns darüber, wenn Menschen Buße tun. Wir freuen uns darüber, weil es etwas im Leben von Menschen auslöst. Vers 10, denn eine gottgewollte Betrübnis führt zu einer veränderten Einstellung und so zu der Rettung, die man nie bereut. Buße freut sich darüber, erwischt worden zu sein. Buße freut sich darüber, wenn Gott den Finger auf Dinge in unserem Leben legt, wo er sagt, hey, lieber Lukas, bitte arbeite daran. Das ist eine Sache, die dich vom Ziel abbringt. Das ist eine Sache, die dich deiner Bestimmung beraubt. Ich freue mich darüber, wenn Gott diese Dinge anspricht und mir hilft, mit diesen Dingen fertig zu werden, weil ich weiß, es rettet mich. Buße freut sich darüber, dass Gott meine Sünde anspricht, weil ich somit ein Stück näher an das hineinkomme und an das rankomme, was er für mich hat. Und gleichzeitig freut sich Buße über Rettung und darüber, dass Gott mich nicht von sich stößt, sondern mich einlädt zu ihm. Wenn du mit deiner Sünde zu Gott kommst, wenn du sie vor ihm bekennst, wenn du vor ihm auf die Knie fällst und über deine Sünde weinst, dann stößt Gott dich nicht angewidert von sich, sondern nimmt dich liebevoll in den Arm und freut sich über dein Nachhausekommen. Jesaja 55, Vers 6 bis 7. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Das ist eine Anspielung auf diesen Zeitraum hier. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das wäre die Stelle, wo man Amen sagen kann. Er ist reich an Vergebung. Wenn ich Buße tue, dann gestehe ich nicht nur, dass ich versagt habe. Wer Buße tut, der wendet sich von seiner Sünde ab. Er wendet sich seiner Rettung zu. Das ist das, was hinter diesem Wort steht. Buße bedeutet abwenden und hinwenden. Es ist eine 180-Grad-Drehung. Es ist einmal einen Halbkreis vollziehen. So wie ich damals gelebt habe, möchte ich nicht mehr leben. Nein, ich wende mich von dieser Sünde ab und ich entscheide mich für etwas anderes. Das ist diese Kurskorrektur. Zuerst sind wir traurig über die Sünde und dann wenden wir uns von ihr ab. Wir verlassen den Weg, den wir bisher gegangen sind. Wir verlassen die Einstellung, die wir bisher an den Tag gelegt haben. Wir verlassen die Gedankengänge, die wir bisher gedacht haben und wenden uns einem neuen Weg zu. Und ich möchte dir mal ein paar Beispiele nennen, was das bedeuten kann, ganz praktisch, wie du dich von deiner Sünde abwenden kannst. Wenn deine Sünde darin besteht, dass du deine Zeit beim Zocken am PC verschwendest, und dadurch deiner Berufung und Bestimmung nicht gerecht wirst, sondern Stunde um Stunde deiner Freizeit vergeudest, dann ist das erstens mal Sünde. Und zweitens kann ein Abwenden so aussehen, dass du vielleicht eine Bildschirmzeit einrichtest an deinem Computer oder im schlimmsten Fall deinen Computer verbrennst. Klär das aber davor mit deinen Eltern vielleicht ab. Wenn du ein Jugendlicher bist und wenn du ein Erwachsener bist, sprich mit deiner Frau oder mit deinem Mann darüber. Aber wenn du merkst, das ist eine Sache, die mich zur Sünde treibt, das ist eine Sache, die mir wirklich schwerfällt und ich vergeude so viel Zeit daran, dann wende dich davon ab und wenn es sein muss, radikal. Wenn deine Sünde darin besteht, dass du ständig pessimistisch durch den Alltag läufst und es in deinem Leben an Dankbarkeit fehlt, dann wende dich von diesen Gedankengängen, von dieser Haltung ab und such dir doch vielleicht Menschen, die dich regelmäßig darauf ansprechen und die sagen, ey Lukas, das warst du aber schon wieder ganz schön pessimistisch, oder? Ich glaube, du kannst optimistischer durchs Leben gehen. Umgib dich mit Menschen, die glaubensvoll sind und überlege dir, wie du eine Haltung der Dankbarkeit an den Tag legen kannst. Aber damit du dankbar wirst, musst du dich erst von der Undankbarkeit abwenden. Damit du optimistisch wirst, musst du dich erst von den pessimistischen Gedankengängen, die sich vielleicht wie Trampelpfade in deinem Gehirn eingeschliffen haben, erst abwenden, um dich etwas Neuem zuwenden zu können. Und wenn du ständig am Fluchen bist, dreckige Witze erzählst und auf eine Art und Weise redest, die deinem Status als Kind Gottes nicht gerecht wird, wie wär's, wenn du anfängst, dich davon abzuwenden, indem du deine Lippen und deine Zunge heiligst und dich ganz bewusst dafür entscheidest, auf eine andere Art und Weise zu reden? Gott hat da vor einer Woche war's, bei mir den Finger draufgelegt. Wir sind ja gerade an der Küchenrenovierung dran, hier im Erdgeschoss und wir sind wirklich schon weit vorangekommen. Einen dicken Applaus für alle, die sich da reingeben. Das sieht schon richtig gut aus, was euch aber keine Erlaubnis ist, da nachher reinzuschauen. Der Raum ist top secret und bleibt verschlossen. So, und wir waren da am Renovieren und ich habe Kabel genagelt und diese Nägel, die wir da gekauft haben im Baumarkt, das war einfach Billigware. Die Kabel haben nicht im Schlitz gehalten, sind immer wieder rausgeflogen und es war eine Katastrophe. Und ich habe angefangen zu fluchen. So eine Und ich war am Fluchen und habe über dieses Kabel und über diese Nägel und über diese Wand geflucht. Und ich habe gemerkt, dass mein Fluchen dazu beigetragen hat, dass der Mann, der rechts von mir gearbeitet hat, auf einmal auch am Fluchen war. Diese Dosen, die gehen. Und mein Fluchen hatte Auswirkungen auf den Mann, der rechts von mir gearbeitet hat. So, das macht Sünde ganz gerne. Sünde pflanzt sich sehr, sehr schnell fort. Ist wie Unkraut, wächst sehr, sehr schnell und ist schwer wegzukriegen. Und ich bin danach nach Hause gegangen und habe irgendwie so über meinen Tag nachgedacht und Gott redet zu mir und sagt, Lukas, die Art und Weise, wie du dort geredet hast, das war Sünde. Über dieses Kabel zu fluchen, was nichts für seine Unfähigkeit kann, die Art und Weise, solche Worte zu benutzen, das war Sünde. Das ist nicht die Art und Weise, wie du reden möchtest als Kind Gottes. Weil du dadurch auch andere Menschen dazu verleitet hast, so unterwegs zu sein. Und ich bin zu Marie gegangen und habe vor Marie Buße getan und ihr erzählt, dass es echt eine Sache ist, in der ich besser werden möchte und wo ich mir so wünsche, dass Gott an mir arbeitet. Und wenn die Männer, die es hier sind, die an der Renovierung am Start sind, wenn ihr mich beim Fluchen erwischt, dann gebt mir eine Backpfeife. Ich sage euch, das ist effektiv. Mein kleiner Bruder Joel, das ist der mittlere, mein kleiner Bruder Silas ist heute auch da, das ist sehr schön, das ist der gute Mann, der aussieht wie ich. Und mein kleiner Bruder Joel und ich, der ist in der Mitte, wir waren vor einigen Jahren im Hollandurlaub und es war so ein Moment, wo Gott den Finger auf unsere Seele gelegt hat, auf unser Leben. Und wir waren beide, irgendwie sind wir beide zu der Überzeugung gekommen, dass wir zu viel fluchen und zu viele Schimpfwörter benutzen und zu viele dreckige Witze erzählen. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und uns überlegt, wie gehen wir mit dieser Sünde um? Wie können wir uns abwenden vom Fluchen und uns hinwenden zu dem, was Gott eigentlich für uns hat? Und wir haben genau das gemacht. Wir haben uns angefangen, Backpfeifen zu verteilen, jedes Mal, wenn der eine oder andere gesagt oder Arsch. Jedes Mal gab es eine Backpfeife. Ich sagte, innerhalb von 2 Tagen haben wir nicht mehr geflucht, weil wir durchgezogen haben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes haben wir durchgezogen. Ich bin der Meinung, ich habe noch eine offen bei Joel, aber ich erlasse sie ihm. Das mag jetzt vielleicht für dich radikal klingen, aber diese Backpfeife, die hat sehr, sehr weh getan und es war für mich ein leichtes, mit dem Fluchen aufzuhören. Es war ein leichtes, mich von dem abzuwenden und mich einem Besseren zuzuwenden und auf eine Art und Weise zu reden, die Gott ehrt. Sich von Sünde abzuwenden, braucht manchmal Radikalität. Es braucht manchmal, sich sein Handy zu sperren und sich vielleicht manche Webseiten durch Codes sperren zu lassen, an die du nicht rankommst. Es braucht Radikalität, dass du vielleicht manche Dinge verbrennst, die sich in deinem Haus befinden. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass eine ganze Stadt Buße tut und ihre ganzen Zauber- und Ritualgegenstände verbrennt in einem Wert von mehreren 100.000 Millionen Euro. Warum machen Menschen das? Weil sie sich von der Sünde abwenden wollen, weil Buße sich immer abwendet von der Sünde, um sich dem hinzuwenden, was Gott für dich hat. Wenn Sünde dich plagt und du jedes Mal von der gleichen Sünde getackelt wirst, vielleicht solltest du dir überlegen, radikaler dich abzuwenden. Vielleicht solltest du überlegen, jemand anderen mit ins Boot zu nehmen, der dir hilft, zu widerstehen, der dir Backpfeifen gibt oder geistige Arschtritte, was auch immer, um dich von dem abzuwenden. So, wende dich voller Freude ab, wende dich voller Freude von der Sünde ab, bekenne sie vor Gott, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hey, MGE, also ich muss sagen, ich glaube, ihr könnt das besser. Hey, das sind so Bibelverse, an denen man danach aufsteht, applaudiert und klatscht. Wir freuen uns über die Rettung. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Schuld und uns vergibt alle Ungerechtigkeit. Amen. Ja. Ich weiß, ich mache das sehr, sehr oft in Predigten und ich mache es einen kleinen Rabbit Hole auf, okay? Ich weiß, ich mache das sehr oft in Predigten, dass ich euch herausfordere, zu klatschen oder Amen zu sagen. Warum mache ich das? Weil ihr es im Fußballstadion auch machen würdet. Und weil wir im Theater auch klatschen, wenn was gut war. Und weil wir bei der Rede des Oberbürgermeisters auch am Start sind und mit dem Kopf nicken und das kommentieren. Deswegen dürfen wir das in der Kirche auch tun. Und in der Kirche umso mehr. Also es ist Gottes Wort. Und wenn Gottes Wort in aller Kraft gepredigt und vorgelesen wird, dann sind wir als MGE so drauf, dass wir applaudieren und dass wir klatschen, dass wir von den Stühlen aufstehen und Come on rufen und Halleluja in die Menge rufen. Warum? Damit mein Nebenmann merkt, das war gut. Das sollte er sich aufschreiben. So sollte er leben. Das kann er umsetzen. So, meine lieben Freunde, wir freuen uns über unsere Rettung. Denn wenn Gott mit unserer Sünde konfrontiert ist, weil wir sie ihm bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Schuld und uns vergibt alle Ungerechtigkeit. Amen. 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 Und das Schöne ist, ich weiß, ihr werdet es nächsten Sonntag genauso wieder machen, ohne dass ich sagen muss. Ohne dass ich jetzt wieder so von meiner Predigt abschweifen muss. Also wenn du dich über zu lange Predigten beschwerst, dann klatsch einfach öfter, dann predige ich vielleicht kürzer. Jesus vergibt uns unsere Schuld. Wenn wir uns von unserer Sünde radikal abwenden und ihm zuwenden, dann wartet Vergebung auf uns. Corrie ten Boom hat es in so ein wunderschönes Bild gefasst. Sie hat mal gesagt, Jesus wirft unsere Sünde in die Tiefe des Meeres und stellt ein Schild ans Ufer mit Fischen verboten. Oh wow! Ich freue mich über meine Rettung. Buße weint nicht nur an dieser Stelle über die Sünde, sie wendet sich ab und kommt zurück in das, was Gott für dich hat. Und das ist mein Punkt Nummer 3. Buße führt mich nach Hause. Buße ist Heimkehr. Buße ist nach Hause kommen. Die letzte Schubdüse ist, dass wir zurück zu diesem Gott kommen und bei ihm zu Hause finden. In Lukas Kapitel 15 erzählt Jesus ein wunderbares Gleichnis. Und er erzählt dieses Gleichnis von einem Sohn, der seinen Vater wirklich enttäuscht hat, der seinen Vater entehrt hat, die Familienehre wurde in den Dreck gezogen. Und dieser Sohn war jetzt im Ausland unterwegs und er leidet Schiffsbruch. Er verliert alles und ist in der Katastrophe seines Lebens angekommen. Und dann denkt er über sein Leben nach. Und er bemerkt seine Zielverfehlung und dass Kurskorrektur notwendig wäre. Und dann sagt er in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, zu sich selber: Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen: Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch nicht weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist Gottes Reaktion, wenn wir mit unserer Sünde zu ihm kommen. Keine Verdammnis, kein stell dich in die Ecke und schäm dich, sondern weit offene Arme, die uns nach Hause einladen, die uns umarmen, die uns umschließen und die sagen: Wunderbar, dass du hier bist, mein Kind. Ich vergib dir all deine Schuld. Willkommen zu Hause. Willkommen zurück in deiner Bestimmung. Willkommen an dem Ort, für den du gemacht bist. Willkommen zu Hause. Amen. Wenn Sünde die Mauer zwischen Gott und dir ist, dann ist Buße der Vorschlaghammer, der die Sünde beseitigt und der den Weg zu Gott frei macht. Buße ist, dass ich über Sünde trauere. Buße ist, dass ich mich abkehre von der Sünde. Und Buße ist, dass ich bei Gott nach Hause komme. Und Buße zahlt sich aus. Buße lohnt sich. Buße lohnt sich, weil ich anfange, in dem zu leben, was Gott für mich hat. Buße lohnt sich, weil ich dadurch stärker die Stimme Gottes wieder wahrnehmen kann. Sünde ist wie so ein Oropax, der fälschlicherweise in mein Ohr gekommen ist und der den Weg zwischen Gott und mir blockiert. Das heißt, wenn ich Buße tue, dann kann ich ganz häufig die Stimme Gottes besser wahrnehmen. Es bedeutet auch, dass Gott mich segnen kann, denn wenn ich in meiner Bestimmung unterwegs bin, in meiner Berufung, dann segnet Gott sehr, sehr gerne. Und wenn ich Buße tue, dann kann Gott mich gebrauchen, um andere Menschen zu segnen, um anderen Menschen zu dienen, um anderen Menschen Gutes zu tun. Und ich hoffe so sehr, dass ich dich heute Morgen für Buße gewinnen konnte. Für ein tiefes Zerbrochensein über die Sünde. Und für eine Abkehr davon. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben, die du tun kannst, um ganz praktisch Buße zu leben. Das erste ist, bekenne schleunig. Wenn du merkst, Gott legt seine Hand auf einen bestimmten Bereich in deinem Leben, auf eine Tat, auf einen Gedanken oder auf irgendwas anderes, dann bekenne es schleunig. Bekenne es schleunig vor deinem Schöpfer, vor Gott, aber bekenne es auch vor einem Menschen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wer vor dem Bruder seine Sünden bekennt, der weiß, dass er hier nicht mehr bei sich selbst ist, der erfährt in der Wirklichkeit des anderen die Gegenwart Gottes. Wenn ich meine Sünde vor meinem Mitbruder bekenne, dann spricht er mir Vergebung zu und ich weiß, mir ist vergeben. Corrie ten Boom, ein zweites Mal, hat mal gesagt, Erweckungen bleiben nicht aus, wenn die Christen aufhören, über die Sünden der anderen zu sprechen, sondern ihre eigenen Sünden bekennen. Wenn du merkst, da ist Sünde in deinem Leben, dann warte nicht bis nächsten Dienstag, um sie zu bekennen, sondern bekenne sie schleunig, bring sie zu ihm, sag Gott, das ist in meinem Leben, es tut mir leid, dass ich so gehandelt habe, bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte mich abwenden davon. Und dann such dir eine zweite Person. Such dir, wenn du ein Mann bist, einen Mann. Wenn du eine Frau bist, eine Frau. Und bekenne diese Schuld vor einem Menschen. Das hat Kraft. Der Jakobusbrief verrät uns, dass wenn wir Sünde voreinander bekennen, dass dadurch Heilung möglich ist. Was für eine Kraft wird freigesetzt, wenn wir Sünde voreinander bekennen und voreinander Buße tun. Voreinander bekennen und sagen, du, ich habe es nicht ganz raus. Ich habe das Leben noch nicht durchgespielt. Ich habe noch nicht alles im Griff. Das ist schiefgelaufen. Ich tue Buße. Kannst du mir Vergebung zusprechen? Bleib mit deiner Sünde nicht alleine, sondern bring Licht ins Dunkel. Bekenne schleunig. Das Zweite, was du tun kannst, und das ist ganz praktisch, eine Sache, die du ein einziges Mal machst in deinem Leben, ist, lass dich taufen als ein Ausdruck davon, dass du umgekehrt bist. Taufe ist ein Symbol davon, dass wir von unserem alten Weg, von unserem alten Leben umgedreht sind und unser gesamtes Leben jetzt in eine neue Richtung unterwegs ist. Taufe ist der Ausdruck von dieser Riesenkurskorrektur, wo wir von ich bin Herr meines Lebens hinkommen zu Gott, Du bist mein Herr und mein Retter und mein Erlöser. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn er dein Retter und dein Erlöser ist und du noch nicht getauft bist, wie wäre es, wenn du deiner Entscheidung und deinem Glauben eine Tat folgen lässt und dich taufen lässt als ein Ausdruck davon, dass du an ihn glaubst und umgekehrt bist von deinem eigenen Weg. Und dann das Dritte ist, ich habe dir einen Psalm mitgebracht, Psalm 32, ein genialer Psalm, den David geschrieben hat in seinem Moment der Sünde, in seinem Moment des Versagens, in seinem Moment der Buße. Und wir werden am Ende des Gottesdienstes einen Teil dieses Psalms zusammen beten und gemeinsam über uns auch ausbeten als Kirche. Und ich möchte diesen Psalm mitgeben. Druck ihn dir zu Hause aus, mach ihn dir als dein Handy-Hintergrund, was auch immer. Und fang an, diesen Psalm einfach regelmäßig zu beten. Als ein regelmäßiges Sündenbekenntnis, als ein regelmäßiges Bußetun vor deinem Herrn und deinem Retter, der uns unsere Sünde nicht vorhält, sondern sie vergibt. Ich lade dich ein, mal die Augen zu schließen. Einfach aus Gründen der Privatsphäre und damit du einen Moment bei dir bist. Die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist, dass er Gott ignoriert und auf seine eigene Art und Weise versucht zu leben. Es ist die größte Sünde, die wir begehen können, und es ist die Sünde, die am Ende in den Tod führt und die dazu führt, dass wir auf ewig von Gott getrennt sind. Und um diese Sünde aus dem Weg zu räumen, ist Gott selber auf diese Erde gekommen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit dir diese Sünde vergeben werden kann. Damit du Erlösung findest für diese Sünde. Und das Einzige, was du tun musst, ist, dass du zu diesem Jesus kommst, sagst: Jesus, ich bitte dich um Vergebung, dass ich bisher dich ignoriert habe, dass ich bisher auf meine Art und Weise gelebt habe. Ich möchte zurückkommen zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich. Das ist das Einzige, was du tun musst, um zu diesem Jesus zu kommen. Und hey, dazu will ich dich sehr gerne einladen an diesem Sonntagmorgen. Komm zu Gott, der dein Zuhause ist, der einen Sinn, eine Bestimmung für dein Leben hat und der sehr gerne die Ewigkeit mit dir verbringen will und dir eine Ewigkeit schenken möchte, die unvergleichlich gut ist. Du bist eingeladen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte heute Morgen fragen, gibt es jemanden, der an diesem Sonntag die Entscheidung treffen möchte: Yes, ich will an Jesus glauben. Ich will nicht mehr selber Herr meines Lebens sein. Ich möchte nicht länger dieser Zielverfehlung nachgehen, sondern mache mich auch auf den Weg in Richtung Bestimmung Gottes für mein Leben. Wenn es heute Morgen jemanden hier gibt, der diese Entscheidung treffen will, dann lade ich dich einmal, deine Hand zu heben, als ein Zeichen deiner Entscheidung. Gibt es jemanden, der heute zurückkommen möchte zu Gott, wie dieser verlorene Sohn, der umdreht und sich auf den Weg macht zum liebenden Vater? Yes, vielen Dank. Ich habe die Hände gesehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du nur darauf wartest, dass Menschen zurück zu dir kommen. Im Himmel findet jetzt gerade eine Party statt, weil Menschen sagen: Ich will zurück zu diesem Jesus. Ich will zu diesem Gott gehen und ich will an ihn glauben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass da, wo wir an dich glauben, Gerechtigkeit kommt, Schuldvergebung und Freiheit. Oh, dafür danke ich dir, Jesus. Und wir lassen die Augen mal noch für einen Moment geschlossen, während die Band im Hintergrund spielt. Und ich möchte eine letzte Frage mitgeben und die richte ich an alle. Weil ich glaube, dass in jedem von uns noch Gedankengänge stecken, die Gott nicht ehren, Verhaltensweisen sind, die am Ziel vorbeigehen. Und ich will dir eine einfache Frage stellen und vielleicht wird Gott ausgehend von dieser Frage seinen Finger auf eine Sache legen, wo du Buße tun darfst. Welche Frage möchtest du nicht, dass ich sie dir in der Öffentlichkeit stelle? Welche Sache verbirgst du aus Scham, vielleicht auch vor deinem Partner, vor dir selber teilweise? Welche Frage möchtest du nicht, dass ich sie dir stelle?
Und hey, wenn Gott was anspricht, dann tu Buße, bring die Sache zu ihm, bekenne schleunig und kehre um. Denn wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und Jesus, dafür preisen wir dich, dafür beten wir dich an. Danke, dass keine Verdammnis auf uns wartet, sondern echte und ganzheitliche Vergebung. Amen.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.